Willkommen beim T-Mensch-Podcast mit mir, Marc Fischer. Hier steht das Team im Fokus und der Mensch im Mittelpunkt. Heute habe ich wieder ein Interview mitgebracht und der liebe Benjamin hat eine Masterarbeit geschrieben. Und das Thema ist super interessant, denn es geht um die Persönlichkeiten, die in einem Team auftreten. Vielmehr hat er Fußballer untersucht und warum waren die erfolgreich, warum nicht. Und es ist ein langes, tolles Interview geworden, so dass ich es auch in zwei Teile unterteile und freue dich drauf, weil es geht von Basisorientierung über zu 6F, Persönlichkeit, die gesamtheitliche Betrachtung, Nachwuchsbereich, Übergangsbereiche und Profibereiche im Fußball. Und ja, wir sind da wirklich auf spannende Erkenntnisse gekommen. Es hat mir viel Spaß gemacht und wir schießen rein und legen los mit diesem Interview. Los geht's bei T-Mensch. Also Benjamin, dann für alle, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen und noch nicht auf deinem LinkedIn-Profil waren, wer bist du? Was machst du auch in deiner Freizeit? Was wissen wir noch nicht über dich?
Hi Marc, grüß dich. Ich glaube, wer auf meinem LinkedIn-Profil war, der weiß schon ziemlich viel über mich, weil ich da auch sehr viel so aus meinem Leben teile, aus meiner Arbeit. Der ein oder andere kennt mich vielleicht von Spomine schon. Ich weiß ja nicht, ob wir vielleicht auch gemeinsame Zuhörer haben. Wir haben da auch einen Podcast, der nennt sich Stärke beginnt im Kopf. Und das beschreibt eigentlich auch quasi so ein bisschen unser Themengebiet, was wir eigentlich tagtäglich machen. Und zwar fokussieren wir uns bei Spomind auf die Trainer, haben uns vorgenommen, den Trainern ein bisschen mehr an die Hand zu nehmen, ein bisschen mehr Tools mitzugeben, wie sie denn zum einen sich selber helfen können, weil die auch sehr viele enorme Herausforderungen haben, was wir tagtäglich sehen, und zum anderen aber auch an ihre Spieler weitergeben können. Also wir sehen da wirklich sehr viel Potenzial in der Zusammenarbeit mit den Trainern auf psychologischer Ebene und ja, bieten da von Schulungen bis Coachings eine ganz breite Palette an. Und ich persönlich wirke da quasi so als Marketingmanager aktuell noch mit. Es ist aber geplant, dass ich jetzt mehr und mehr auch in diese Schulungsrichtung mit eintauche. Was man da vielleicht auch noch zu meiner Person wissen muss, ist, also ich studiere gerade Wirtschaftspsychologie. Bin jetzt in den letzten Zügen meiner Masterarbeit. Also ich habe nächste Woche Dienstag die Verteidigung zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und bin schon ganz positiv aufgeregt, dass es dann auch einen guten Abschluss findet. Und genau, ich denke mal, das leitet auch so ein bisschen das eigentliche Thema ein, denn darum soll es ja heute auch gehen, also das Thema Masterarbeit. Vielleicht auch noch kurz die Brücke gespannt, wie bin ich eigentlich von der Wirtschaftspsychologie in den Sport gekommen? Ja, es war eigentlich tatsächlich schon jetzt, seitdem ich mit meinem Master angefangen habe, bin ich mehr und mehr auch in diesen Sport reingekommen. Ich selber spiele auch hobbymäßig Volleyball und habe dann auch gemerkt, dass da schon eine kleine Leidenschaft da ist. Das hätte ich jetzt damals zu meinen Abi-Zeiten noch nicht gedacht, tatsächlich. Dass ich mal auch im Sport arbeiten werde und tatsächlich auch möchte intrinsisch, hat sich jetzt tatsächlich dann auch zum Glück ergeben, dass dann auch bei Spomind eine Stelle frei geworden ist. Und das ist ja quasi auch ein Start-up jetzt hier, wo man noch sehr viel mitgestalten darf und mitgestalten kann. Und ist sehr, sehr cool, hier quasi auch das alles ein bisschen auch anwenden zu können, was ich mal im Studium gelernt habe. Denn letzten Endes arbeitet man in der Wirtschaft mit Teams zusammen und im Sport auch, auch im Individualsport, wenn man da mit anderen, mit Trainerteams und so weiter zusammenarbeitet. Also man hat eigentlich immer mit Menschen und mit Teams zu tun. Und ich habe dann auch schon sehr, sehr schnell gemerkt, wie viel man eigentlich auch aus der Wirtschaft übertragen kann. Und deswegen habe ich tatsächlich auch meine Masterarbeit dann zu einem sportpsychologischen Thema geschrieben. Genau.
Super. Naja, da bin ich ja ein großer Fan von. Ja, das hat mich auch total geflasht während im Studium. Sportpsychologie mit allen Möglichkeiten, allen Sachen, die man noch nie gehört hat. Kann ich verstehen. Okay. Und jetzt gerade Volleyball noch gut mit dabei oder ist es wegen der Arbeit irgendwie auf Eis gelegt?
Ja, es ist gerade aktuell bei uns Sommerpause. Das heißt, unsere normale Trainingszeit in der Halle, die fällt gerade weg. Es gehen jetzt gerade viele Beachen. Und das ist bei uns aber immer ein bisschen weiter weggelegen von der eigentlichen, vom eigentlichen Standort. Deswegen, ja, gehe ich da jetzt, sage ich mal, nicht mehr wöchentlich jetzt da zum Beachen. Wir haben noch Dienstag so ein Freizeittraining, so ein Hobbytraining auch bei uns im Verein, wieder in der Halle. Da gehe ich
Ja.
regelmäßig hin. Also ich bin tatsächlich auch ein sehr großer Fan vom Hallenvolleyball. Finde aber, man kann beim Beachen tatsächlich mehr lernen oder sehr, 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 sehr viel lernen. Können wir auch gerne vielleicht noch drüber reden, je nachdem, wie viel Zeit
Ja.
du mitgebracht hast. Also sehr, sehr spannend auch, dass das Volleyball nicht gleich Volleyball ist. Ja, also ein sehr, sehr, sehr cooler Sport, wie ich finde. Gerade weil man beim Beachen eben auch, sage ich mal, ein bisschen individueller unterwegs ist. Also man hat halt nur im Idealfall, also es gibt ja auch so diese 4 gegen 4 Variante, aber das normale Beachvolleyball ist ja eigentlich 2 gegen 2. Und da kommt es ja schon wieder mehr auf die individuelle, den individuellen Spieler an, als, sage ich mal, im Hallenvolleyball, wo du halt wirklich noch 5 weitere Mates, Teammates neben dir stehen hast. Und ist beides sehr, sehr spannend.
Ja, definitiv. Ne? Kann man sich nicht verstecken. Andererseits kann ich dann auch keinen Doppelblock irgendwie oder einen Dreierblock stellen, ja, wenn ich nur zu zweit bin.
Genau. Na, beim Hallenvolleyball hast du halt eine feste Position
Ja.
und beim Beachvolleyball machst du eigentlich alles. Also
Ja.
du musst zumindest bereit sein, alles zu können. Also annehmen, baggern, zuspielen, alles, der ganze Spaß. Und beim Hallenvolleyball hast du halt dann auf deine Position zugeschnitten bestimmte Kompetenzen, die du da ausführen musst und andere weniger, sag ich mal.
Ja, cool, super gut. Ja, und jetzt nochmal zurück zu SpoMind, eurem Startup. Wer ist da alles mit dabei? Wie seid ihr da aufgestellt?
Wir sind jetzt aktuell noch ein sehr kleines Team. Also ich arbeite hier mit Phil quasi, den Inhaber von SpoMind zusammen. In unserem Podcast-Projekt Stärke beginnt im Kopf haben wir uns noch unseren Surfsport-Fan und unseren Hobby-Surfer noch Benny mit an Bord geholt. Also ja, das kann immer mal zu Verwirrung führen, weil wir jetzt halt zwei Benjamins sind quasi.
Ja.
Aber ich denke mal, wenn man reinkommt, dann kriegt man sehr schnell mit, wer wer ist. Also wir haben auch schon beide eine gemeinsame Folge hochgeladen. Genau, aber das beschreibt quasi so ein bisschen unser Team. Wir haben da auch tatsächlich letztens erst eine Teamfolge hochgeladen, wo wir alle drei tatsächlich mal als Jubiläum oder als Novum mal genau uns selber ein bisschen als Team mal analysiert haben. Ich denke, da kriegt man auch einen ganz guten Überblick, wer wir eigentlich sind und was wir machen.
Ja, und ihr habt mega krasse und interessante Sportarten und Menschen dafür dann auch mit dabei. Ich wollte ja kurz einmal reinhorchen, um so ein bisschen Gefühl zu bekommen in verschiedene Folgen. Ende vom Lied, dass ich mir die Skateboard-Folge einfach komplett angehört habe. Ja.
Super. Also so soll es ja im Idealfall auch sein, dass man bei uns mal reinhört und sagt, ey, das ist eigentlich ganz interessant und dann immer wieder noch was Neues lernt und was Neues entdeckt und das letzten Endes dazu motiviert, ja, die Folge auch weiterzuhören und nicht einfach nur mal, okay, ist interessant, ich höre mal kurz rein. Und das soll schon ein bisschen fesseln. Also das ist auch so
Ist
unser Ziel.
geglückt. Was ist deine Lieblingsfolge? Kannst du eine empfehlen oder sind alle gut?
Das ist schwer. Lieblingsfolge. Ich glaube, inzwischen sind es ja schon 60.
Ja.
Also, was ich auf jeden Fall eine ganz coole Folge fand, war jetzt diese gemeinsame Teamfolge, wo wir wirklich alle dreimal so ein bisschen da uns mal zusammengeschlossen haben. Ich war ja jetzt erst in Italien im April in so einem Beachvolleyball-Camp. Habe da quasi auch so ein bisschen mal über die Erfahrungen berichtet, die ich da gemacht habe. Das war auch eine sehr coole Folge. Aber ich finde es schwierig, das jetzt runterzubrechen auf eine super, super Folge. Ich kann mich auch noch an eine Kabinengeflüster-Folge. Das ist so ein Format, wo wir quasi intern immer über Themen sprechen, also ohne, sage ich mal, externe Gäste und Experten. Da ging es so ein bisschen um das Thema Mentalcoaching und wie sehr nützt mir das eigentlich oder wie sehr ist es vielleicht ein Hindernis. Das fand ich auch ziemlich spannend. Ich könnte dir jetzt aber gar nicht sagen, welche Episode das genau ist.
Ja, ich fisch's raus und mach's in die Shownotes, gar kein Thema. Kabinengeflüster. Kriegen wir hin.
Also es müsste irgendwie was mit Mentalcoaching sein oder Mentalcoach-Problem oder Problemlösung. Ich glaube so oder in etwa sollte der Titel sein, wenn ich mich
Ja.
nicht komplett jetzt irgendwie verhasle in meiner Erinnerung.
Das kriegen wir raus. Auf gar keinen Fall, lassen wir uns das entgehen. Jo, dann zu dem Hauptteil, ja, wie wir uns auch gefunden haben, deiner Masterarbeit im Bereich Psychologie. Um was geht's allgemein? Und dann steigen wir genauer ein, Benjamin.
Sehr, sehr spannend tatsächlich. Also ich bin zwar selber Volleyballer, aber ich bin auch sehr, sage ich mal, sehr fußballbegeistert, aber da eher nur als Fan, als Zuschauer, weniger als Sportler. Da bin ich leider weniger mit Talent gesegnet. Auf jeden Fall hatten wir uns schon mal mit Vereinen mal zusammengeschlossen, schon mal im Vorhinein und mal so ein bisschen erfragt, ey, wie wichtig ist denn eigentlich Persönlichkeit? Um quasi in, oder inwiefern wird die Persönlichkeit im Scouting berücksichtigt? Das war so ein bisschen die Frage. Und da haben wir halt sehr schnell gemerkt, dass da bei vielen Vereinen noch nicht so richtig wissenschaftlich-methodische Wege gefunden wurden, die Persönlichkeit zu implementieren in den Scouting-Prozess. Also sie wird schon implementiert, aber wie gesagt, noch weniger, sagen wir mal, wissenschaftlich fundiert. Und das war so ein bisschen der Anlass, weswegen wir uns nochmal hingesetzt haben, oder besser gesagt, ich mich dann in meiner Masterarbeit nochmal hingesetzt habe, um das Ganze mal ein bisschen genauer mal aufzuschlüsseln. Vielleicht auch, wie wichtig denn die Persönlichkeit letzten Endes ist, ne, auf dem Weg zum Fußballprofi. Was muss ich denn mitbringen? Also so mal allgemein die Frage, was muss ich denn für Persönlichkeitseigenschaften mitbringen, um den Sprung zu einem Profifußballer zu schaffen? Beziehungsweise, ja, ist es überhaupt wichtig? Ne? Also das waren so diese zwei Kernfragen. Und ganz interessant war natürlich auch dann mal zu schauen, man kriegt dann ja so ein gewisses Spielerprofil übermittelt. Ich habe ja qualitativ geforscht, das heißt, ich habe Experten befragt und 11 Interviews geführt quasi. Und davon habe ich quasi neun Spielerprofile mal ermittelt in den Interviews, wo wir quasi mal retrospektiv mal geschaut haben, uns einzelne Werdegänge angeschaut haben von Spielern und mal geschaut haben, wie haben die es geschafft, wie waren denen ihre Persönlichkeitseigenschaften ausgeprägt, zumindest so aus der Sichtweise des Experten, also aus einer Fremdeinschätzung heraus. Und ich habe dann letzten Endes daraus nochmal ein paar Spielertypen versucht abzuleiten, also sage ich mal, Profile, die relativ ähnlich waren, mal zusammengefügt zu einem Spielertyp. Habe ich quasi quantitativ probiert und qualitativ, indem ich halt verschiedene theoretische Ansätze als Schablonen drübergelegt habe. Ja, und da sind letzten Endes, sag ich mal, auch drei Spielertypen rausgekommen. Ich weiß gar nicht, inwiefern ich hier schon ins Detail gehen soll.
Ja,
Würde ich
mich
gerne
interessiert das.
überlassen.
Schieß los. Was für Spielertypen hast du da?
Ich denke mal, das ist auch besser, wenn ich mit diesen Spielertypen anfange, weil neun Profile jetzt hier nochmal aufzuzählen, wäre ein bisschen umfangreich. Spielertypen
Ja.
gibt es, wie gesagt, verschiedene Schablonen, was ich da sehr schnell gemerkt habe. Du kannst da verschiedene Theorien drüber legen und mit jeder Schablone, mit jedem Modell, was ich dann versucht habe, mal rüberzulegen, hast du natürlich irgendwo auch eine andere Anordnung. Ja? Welcher Spieler in welcher Typenordnung drin ist. Und eine ziemlich differenzierte bzw. passende Zusammensetzung oder Zuordnung, die, sage ich mal, auch in einem gewissen Rahmen auch quantitativ sich deckt, das war quasi so ein bisschen dieses Bass-Orientierungsinventar. Das wird, denke mal, wird jetzt nicht vielen etwas sagen. Da geht es quasi darum, dass eine Person oder jetzt in dem Fall der Spieler so nach ihrer persönlichkeitsbezogenen Orientierung unterteilt wird. Und da gibt es drei Arten der Orientierung. Einmal die Selbstorientierung. Das heißt, es ist eine Person, die sehr auf sich fokussiert ist, auf ihre Ziele und weniger, sage ich mal, sich mit anderen zusammentun möchte. Das nur tut, wenn es den eigenen Zielen dient.
Ja.
Dann gibt es eine aufgabenorientierte Person. Das ist eine Person, die sehr selbstwirksam sein möchte in dem, was sie tut. Also die möchte quasi erleben, dass sie dass sie wichtig ist, dass sie, dass das, was sie tut, eine gewisse Bedeutung einnimmt, für das Team, für sich selbst, im Spiel, im Verein. Und dann gibt es noch die interaktionsorientierten Personen. Und das sind so ein bisschen die, ja, sozialen Koordinatoren der Gruppe. Das heißt, das sind diejenigen, die einen sehr hohen Wert darauf legen, dass es innerhalb des Teams, innerhalb der Mannschaft ein gutes Klima gibt und die auch proaktiv dafür sorgen, dass es da ein gutes Klima gibt, indem sie zum Beispiel auch außerhalb der regulären Treffen planen und gemeinsame Aktivitäten planen und die vielleicht auch Streit schlichten etc., also die sehr sozial orientiert sind.
Ja.
Und das fand ich halt ganz spannend, weil in meiner quantitativen Cluster-Analyse es da zu einer Spielerzuordnung kam. Und wenn man da die Schablone dieser Passorientierung drüberlegt, dann ist es fast eins zu eins die gleiche Zusammensetzung gewesen. Also die selbstorientierten Spieler waren in einer Gruppe, die aufgabenorientierten Spieler waren in einer Gruppe und die interaktionsorientierten Spieler waren in einer Gruppe. Da gab es einen Ausreißer, wo halt ein Spieler in einer Gruppe war, die jetzt quasi nicht diesem theoretischen Ansatz entspricht. Aber ansonsten war das, fand ich sehr spannend, bei allen Spielern gleich. Ist jetzt natürlich, muss ich jetzt auch dazu sagen, nicht repräsentativ. Also es ist eine qualitative Studie. Das Ziel war ja quasi auch erstmal so ein bisschen einen Überblick zu bekommen und sich erstmal Hypothesen abzuleiten, die man dann später mal in einer anderen Forschungsarbeit quantitativ untersuchen kann, um da so eine gewisse Repräsentativität der auch sicherzustellen. Aber ich finde, das beschreibt schon mal ziemlich gut und ich denke, da kann man auch sehr viel draus machen.
Und wie viele Interviews hast du geführt?
Genau, also es waren 11 Interviews, wovon ich quasi auf der einen Seite wissenschaftliche Experten interviewt habe und auf der anderen Seite Praxisexperten. Also ich wollte da versuchen, so multiperspektivisch wie möglich ranzugehen, damit ja eigentlich sichergestellt werden kann, dass viele, die aus einem unterschiedlichen Blickwinkel kommen, also eine unterschiedliche Perspektive mitbringen, dass dann halt die Gemeinsamkeiten sehr interessant sind, ne? Also wenn halt sehr viele aus einer unterschiedlichen Ecke etwas sagen, was so übereinstimmt mit anderen Aussagen, dann hat das für mich einen sehr hohen Wert in dieser Arbeit. Und das soll halt auch so ein bisschen vorbeugen, dass man halt irgendwie, keine Ahnung, so eine gewisse motivationale ja, Vorbelastung da ausdifferenziert. Das bedeutet also, dass quasi jemand, das war zum Beispiel auch so ein Ergebnis von einem Interview, dass Trainer ja zum Beispiel eine sehr hohe Einflussmotivation haben, also sehr viel, eine gewisse Einflussliebe haben. Sie wollen sehr viel beeinflussen, sie wollen das Team führen. Ne? Und das kann ja dann letzten Endes sich auch irgendwo in der Fremdbewertung dabei mit hineinspielen, dass die halt zum Beispiel einen Spieler bewerten und wenn er halt nicht so ist wie sie, dann ist es zum Beispiel kein Führungsspieler. Also dass es da so gewisse Verzerrungen gibt in der Wahrnehmung, die weniger mit der Kompetenz und den Persönlichkeiten der Spieler zu tun haben, sondern vielmehr mit dem motivationalen Antrieb der Trainer.
Ja, natürlich. Man möchte natürlich auch seine Spieler, die da irgendwo rauskommen, dann gut bewerten, gell? Dass man sagt, ah, das ist ein toller Spieler, den haben wir, Klammer auf, ich, toll entwickelt.
Genau, aber auch das Gegenteil, ne? Also wenn du jetzt einen Spieler hast, der gar nicht so ist wie du, mit dem bist du ja wahrscheinlich erstmal jetzt auf der psychologischen Ebene, mit dem sympathisierst du wahrscheinlich weniger, weil er die
Absolut,
Dinge
ja.
nicht so sieht wie einer, also wie man selbst. Das heißt aber nicht, dass es ein schlechter Spieler ist. Vielleicht ist es sogar einer der wichtigsten Spieler in der Mannschaft und trotzdem wird sich das irgendwo in der Bewertung auswirken, ne? Dass der Spieler halt die Sachen anders sieht als man selbst. Und um das halt quasi so ein bisschen rauszufüllen, dann habe ich halt wirklich versucht, da verschiedene Leute aus verschiedenen also verschiedenen Ecken, und verschiedene Perspektiven quasi mitbringen, ja, quasi die zu befragen.
Ja, und dann natürlich auch, wenn ich dann ein Team habe und ich weiß, ich habe diese drei Schablonen, ja, ich habe diese drei unterschiedlichen Orientierungen, dann ist ja auch klar, dass sich die zum Beispiel aufgabenorientierten Personen leichter zusammenfinden, ja, weil die eine Wellenlänge zusammen haben und sich dann verstehen bei ihren Themen.
Ja, und so bilden sich ja auch gern die Grüppchen. Ja. Wir organisieren uns ja mit den Menschen, die wir gut finden. Und warum finden wir sie gut? Weil sie uns ähnlich sind.
Genau. Also, dass sie quasi ein bisschen so eine homogene Gruppe bilden.
Ja.
Genau.
Absolut. Okay, und wie ging deine Masterarbeit dann weiter? Helf uns weiter zu verstehen.
Ich habe daneben diesen Spielertypen auch mal versucht, gesamtheitlich mal das Ganze noch zu betrachten. Das heißt, wie wichtig ist eigentlich die Persönlichkeit? Das fand ich interessant, weil da ging so ein bisschen die Meinung auseinander, auch gerade zwischen Praxis und Wissenschaft. Ich habe das Gefühl gehabt, in der Praxis wurde die Bedeutung ein bisschen höher geschätzt und in der Wissenschaft ein bisschen runtergeschätzt. Also da ging so ein bisschen die Meinung auseinander. Letzten Endes so ein Fazit, wo man so ein bisschen, sage ich mal, beides kombinieren kann, ist so, dass die Kompetenz im Vordergrund steht eines Spielers, also so ein bisschen seine Skills, weniger seine Persönlichkeit, also dass man halt ein gewisses sportliches Talent mitbringen muss. Das allerdings, das ist dann halt sehr interessant, die Persönlichkeit dann nochmal die Besten oder den Besten herausfiltern kann. Das heißt, dass man quasi, wenn jetzt einer genauso gut ist wie ich zum Beispiel im sportlichen, von seinem sportlichen Talent her und meine Persönlichkeit mir aber dazu zu verhilft, meine Leistung besser abrufen zu können, dann werde ich wahrscheinlich eher in den Profikader berufen als der andere. Das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter. Und ja, war jetzt auch sehr, sehr schlüssig und logisch. Und genau, fand ich auch sehr interessant, dann letzten Endes so ein bisschen da die Schnittstelle zu finden aus diesen zwei Meinungen oder Ansichten.
Bist du auf den Nenner gekommen oder haben sich jetzt diese Meinungen dann einfach aufgewogen?
Naja, es ist halt schon interessant. Also, das habe ich jetzt auch in meinem theoretischen Teil schon gemerkt. Da ging es auch schon so auseinander. Also selbst wenn man sagt, die Persönlichkeit ist wichtig, dann ging es auch schon die Meinung auseinander, wie wichtig. Also da wurde dann auch schon gesagt, okay, sie ist geringfügig bedeutsam oder sie ist halt bedeutsam mehr. Also das war sehr, sehr unterschiedlich. Und dann ist natürlich auch logisch, was messe ich überhaupt an Persönlichkeitseigenschaften? Also ich habe zum Beispiel, das wird jetzt vielleicht den wenigsten etwas sagen, weil das aus der Wirtschaftspsychologie kommt, das Bochumer Inventar zur berufsbezogenen Persönlichkeitsbeschreibung genutzt. Ne? Habe da mal sechs Eigenschaften, die sechs Faktoren quasi herausgezogen. Ich hätte jetzt auch mit den Big Five umgehen können oder ich hätte auch ein anderes Modell zurückgreifen können. Ich hätte auch vielleicht nur ein einzelnes Merkmal untersuchen können. Und das hat natürlich letzten Endes auch alles Einfluss auf das Ergebnis, wie wichtig die Persönlichkeit letzten Endes ist. Also, was lege ich da auch wieder für eine Schablone drauf? Und das ist halt schwierig, das dann miteinander alles zu vergleichen. Also, es ist halt enorm auch abhängig davon, was möchte ich messen. Und selbst bei diesem Sechs-Faktoren-Modell, was ich hatte, gab es zum Beispiel auch ein Merkmal, wo man noch so ein bisschen argumentieren muss, dass es überhaupt eine Persönlichkeitseigenschaft ist, weil es sich selbst soziale Kompetenz nennt zum Beispiel. Und da hast du halt schon so ein bisschen die Vermischung drin zwischen Kompetenz und Persönlichkeit. Und das sollte man schon klarer abgrenzen. Und es beeinflusst letzten Endes alles das Ergebnis. Also
Ja,
das ist
natürlich.
sehr interessant. Da müssten wir jetzt theoretisch in mehreren Forschungsarbeiten immer wieder das gleiche Modell nehmen, um dann wirklich mal eine Aussage treffen zu können, dass es halt so und so viel ausmacht. Aber man kann halt grundsätzlich sagen, das sportliche Talent ist logischerweise der Persönlichkeit übergeordnet. Also das sportliche Talent macht erstmal
Ja.
auch auf den Spieler aufmerksam und das sportliche Talent prägt natürlich auch den Spieler. Aber es gibt natürlich auch, sagen wir mal, Basiseigenschaften, die ein Spieler mitbringen muss. Also wenn er zum Beispiel keine Spielfreude empfindet oder keine Wettbewerbsfreude empfindet, also wenn er selber gar nicht intrinsisch den Wunsch hat, Fußball zu spielen oder Fußball auf Leistungsniveau zu spielen, dann bringt es nichts. So, und dann wird er wahrscheinlich auch kein Profifußballer werden. Also das war auch so ein Merkmal, was für viele auch ein Ausschlusskriterium ist, weil es auch Spieler gibt, die verlieren so ein bisschen diese intrinsische Motivation auf ihrem Weg zum Profifußballer und schaffen es dann letzten Endes deswegen nicht.
Na, verrückt. Und war das auch ein Merkmal aus dem Eigenschaftsinventar, das du genommen hast, die Spielfreude?
Das ist auch eine interessante Frage. Also es war nicht direkt so betitelt. Ein Merkmal, das nennt sich so ein bisschen Engagement. Das geht damit einher, wie sehr ich quasi gewillt bin, meine Ziele zu erreichen und wie sehr ich halt daran arbeite, meine Ziele zu realisieren. Und da kann man es nicht einordnen. Das Problem, was ich da bloß sehe, ist, dass wenn man zu sehr und zu verbissen an seinen Zielen arbeitet, dass dann so ein bisschen diese Spielfreude drunter leiden könnte. Das heißt, dass man dann, also das hat zum Beispiel auch ein Interviewpartner gesagt, es gibt Spieler, die sehen Fußball nicht mehr als Leidenschaft, als Hobby, als Berufung, sondern als Job, als Aufgabe zum Geld verdienen. Und das ist dann quasi den ihr Hauptmotiv und den ihre Spielfreude sinkt und sinkt und sinkt. Und genau, das ist halt auch der Grund, warum es die dann letzten Endes vielleicht auch schwerer haben oder es auch nicht schaffen im Vergleich zu welchen, die seit Tag 1 und jetzt immer noch Bock haben auf Fußball. Und jetzt quasi, also sie wurden auch geschrieben als die kleinen Kinder von damals, wenn man sich so ein bisschen dieses kleine Kind quasi noch bewahren kann.
Ja, ja. Ja, das stimmt natürlich, ne? Wenn ich dann nur auf die Ergebnisse guck, auf wie viel Trainings muss ich machen, wie recover ich und den Spaß nicht mehr habe, dann ist natürlich auch der Weg, dass ich daran zerbreche. Also dass es ja dann mich auffrisst, nicht nur im Sport so, sondern das ist ja auch im Business so. Ne? Also mir fällt da direkt von, John Gordon, das Buch You Win in the Locker Room First ein. Da geht es auch rum. Also das ist ein super Buch, ne, dass man sagt, ich brauche natürlich gute Athleten, ich brauche gute Sportler, aber wenn der Lockerroom, also die Umkleidekabine, wenn die in Flammen steht und sich dort keiner versteht und da einfach auch keiner gerne ist, dann wird es nichts. Ja. Also das ist auf jeden Fall ein gutes Buch. Ich bin neugierig, ich kenne die, Bochumer Eigenschaftsinventar kenne ich nicht. Was sind das für Merkmale noch, die anderen fünf?
Genau, also das erste war Engagement. Das zweite ist Disziplin.
Ach was, okay.
Ich muss lachen wegen Disziplin, weil es vielleicht eine etwas andere Definition hat, als das, an was wir jetzt wahrscheinlich alle gerade denken. Und zwar wird Disziplin im Bochumer Inventar so ein bisschen damit definiert, wie analytisch und sorgfältig man Entscheidungen plant, beziehungsweise wie spontan und flexibel man wiederum in bestimmten Situationen ist. Also es gibt quasi immer so diese zwei Gegensätze. Ich habe das dann auch den Interviewpartnern immer so vorgestellt. Ich habe immer zwei Extremtypen denen geschildert, dass die so als Anker nehmen können. Also einmal einen sehr disziplinierten und einmal einen weniger disziplinierten. Und weniger diszipliniert heißt aber in dem Fall nicht, er strengt sich nicht an. Das heißt in dem Fall quasi, er ist sehr entscheidungsschnell, spontan und flexibel. Und sehr hochdiszipliniert heißt, er macht quasi, also er analysiert jede Situation gründlich und sorgfältig, hat einen genauen Plan, genaues Zeitmanagement, Tagesablauf. Und das war so ein bisschen immer so die Reibung dann auch, weil ich immer gemerkt habe, okay, ich habe den Interviewpartnern das geschildert und ich habe sie versucht, darauf zu lenken, aber bei einem oder anderen ging das immer wieder so ein bisschen diese alltagspsychologische Definition von Disziplin, so auf dieses Pünktlichkeit und ich bin der Erste beim Training und der Letzte. Das ging dann quasi immer so ein bisschen dann darauf oder hat darauf abgezielt, was auch nicht unbedingt falsch ist. Ja, weil Pünktlichkeit würde ja zum Beispiel darauf hinweisen, dass es ein gutes Zeitmanagement ist. Wenn er kein gutes Zeitmanagement hat, würde er natürlich wiederum sagen, okay, er ist vielleicht wieder niedriger ausgeprägt. Also es ist nicht unbedingt falsch, aber ich habe halt schon gemerkt, dass so diese Selbstdisziplin quasi da so bei vielen im Vordergrund stand.
Ja.
Die nächste Eigenschaft, was ich schon gesagt habe, soziale Kompetenz. Das wäre jetzt quasi, wenn wir jetzt bei den Big Five sind, so ein bisschen diese bin ich introvertiert oder extrovertiert Schiene. Und da war es halt, wie gesagt, auch schon ziemlich interessant, weil man jetzt quasi sagt, dass die Introvertierteren, also die sich nicht in den Vordergrund stellen wollen, sozialkompetenzig, also die haben die höchste Ausprägung und die Extrovertierteren haben die eher niedrigere Ausprägung. Und das würde jetzt quasi irgendwie so eine Schlussfolgerung zulassen, okay, ich bin extrovertiert, ich bin nicht sozial kompetent. Das ist aber, also so darf man es auch nicht sehen. Aber wenn man jetzt sich mit diesem Modell beschäftigt, könnte man das vielleicht darauf schließen lassen. Ne? Aber man darf jetzt quasi nicht den Begriff Sozialkompetenz da so ernst nehmen. Also man könnte jetzt auch Extraversion vom Big Five drüberlegen zum Beispiel. Aber das ist halt so diese Schwierigkeit, was ich halt vorhin schon gesagt habe, wo so ein bisschen Kompetenzen und Persönlichkeit vermischt werden und das halt so ein bisschen so eine Schwierigkeit darstellt.
Das dann auch richtig zu bewerten, ja.
Genau, genau. Grundsätzlich, bei Persönlichkeit gibt es kein richtig und kein falsch. Also da komme ich oft wieder gleich nochmal drauf zu sprechen. Kooperation ist noch eine wichtige Eigenschaft. Da geht es dann darum, wie sehr möchte ich mit anderen zusammenarbeiten, wie sehr arbeite ich lieber alleine für mich selbst oder wie sehr bin ich auch auf andere angewiesen? Brauche ich die überhaupt? Und falls ich sie nicht brauche, arbeite ich trotzdem mit denen zusammen. Das wären jetzt so diese Fragen, die darauf einspielen. Dominanz ist so das Thema Selbstbehauptung im Team. Also ordne ich meinen Bedürfnissen oder ordne ich meine Bedürfnisse den anderen unter. Also, dass ich mich quasi ein bisschen zurücknehme und das Team in den Vordergrund stelle. Oder sage ich, na, mir ist eigentlich egal, was das Team will. Ich möchte meine eigenen Ziele durchdrücken. Und ich gehe zur Not auch in Konflikte mit meinen Teamkameraden, den Trainern, mit dem Verein. Hauptsache, ich erreiche meine Ziele. Das wären jetzt quasi die sehr dominanten Spieler.
Mhm.
Und der letzte Faktor wäre Stabilität. Also, es hat so ein bisschen was mit Resilienz und Konstanz zu tun. Also inwiefern bin ich auch in schwierigen Situationen noch dazu in der Lage, meine Leistung konstant abzurufen.
Ah, okay. Mhm. Was waren da diese zwei Pole, die du da benannt hast bei Stabilität?
Dass der eine halt, sag ich mal, sehr, also der niedrige Part bei Stabilität ist sehr ergebnisorientiert und macht seine Motivation von Ergebnissen abhängig. Wohingegen der stärkere Part, also der stabil ist quasi oder eine höhere Stabilität mit sich bringt, also bedingungslos motiviert ist eigentlich. Also das Ergebnis von letzter Woche, das hat er schon lange abgehakt, das beeinflusst seine Motivation im Hier und Jetzt nicht.
Okay.
Und er geht auch mit Kritik gelassener um als beispielsweise der weniger stabilere, der nimmt sich das sehr zu Herzen und es beeimflusst seine Leistung. Wohingegen der andere sagt, er hört sich das an, wenn es konstruktiv ist, er nimmt das mit und wenn es jetzt vielleicht, keine Ahnung, weniger konstruktiv ist, dann kann er es auch gut ignorieren und auslassen. Also wirklich einer, wo man sagt, der ist leistungsstabil, der lässt sich nicht von irgendwelchen externen Einflüssen aus der Bahn werfen und der andere schon wiederum schon, also die weniger stabilen Spieler.
Okay. Also das heißt, wenn ich jetzt ein Team habe, nicht nur ein Sportteam, könnte ich auch einfach diese Schablone da mal anlegen, könnte einfach mal meine 5, 6 Leute um mich herum einfach mal so ein bisschen dort einschätzen auch, ne?
Das könntest du jetzt machen. Es wäre wahrscheinlich auch ganz ratsam, wenn du dann noch einen Selbsttest, also eine Selbstbefragung mal auch durchführst. Wie schätzen die dich selber ein?
Ja.
Vielleicht auch dieses, da gibt es doch diese 360-Grad-Methode, glaube ich, oder? So ein 360-Grad-Interview, wo eine Person sich selbst einschätzt und von mehreren anderen auch eingeschätzt wird. Und ich denke mal, das liefert dann wirklich so ein ganz gutes Ergebnis. Wenn man dann da so die Mittelwerte mal ausbildet, könnte das, denke ich, ganz, ganz zielführend sein, weil es gibt halt auch immer noch Abweichungen zwischen, wie schätze ich mich selbst ein und wie bin ich wirklich? Und es gibt natürlich auch Abweichungen zwischen, wie schätze ich mich selbst ein und wie schätze ich mich andere ein. Also,
und wie bin ich in der Situation, ne? Also wie bin ich zum Beispiel auf dem Fußballfeld und wie bin ich 4 Stunden später, wenn ich in der Familie bin oder so?
Das ist auch ein sehr guter Punkt, weil das habe ich auch gemerkt in meinen Befragungen. Ich musste immer noch die Ergänzung hinzufügen auf dem Spielfeld, weil ich die Überlegung hatte ich am Anfang nicht, aber ich habe halt sehr schnell gemerkt, okay, es gibt mehrere Kontexte, es gibt mehrere Situationen und die Spieler sind oder die Person ist in verschiedenen Situationen nicht immer gleich. Ja, also es gibt so, wie bin ich auf dem Spielfeld, wie bin ich abseits des Spielfeldes. Also das muss ich mal heißen, wie bin ich zu Hause bei meiner Familie. Das kann sogar trotzdem noch im Kontext Fußball sein. Wie bin ich im Training und wie bin ich im Spiel. Das kann komplett unterschiedlich sein bei manchen Eigenschaften.
Wie bin ich, wenn ich vorne liege, wie bin ich, wenn ich hinten liege?
Ja, also es gibt so, du kannst ja sehr viele Kontexte auch machen und das fand ich auch sehr spannend. Es kann die Ausprägung, sage ich mal, beeinflussen in diesem Kontext.
Spannend. Und wie bist du zu dem Thema irgendwie schlussendlich gekommen? Also kam das zu dir oder hast du das Thema mitgebracht?
Das war so ein bisschen dieses, was ich am Anfang schon gesagt hatte, dass wir mal ein, zwei Vereine darüber schon mal gesprochen hatten, über das Thema, und wir da halt gemerkt haben, dass da so ein gewisser Need da ist, dass die halt, wie gesagt, die Persönlichkeit bisher noch weniger wissenschaftlich betrachtet, in ihr Scouting integriert haben. Und da hatten wir uns halt gedacht, okay, also beziehungsweise ich brauchte halt auch ein Thema für meine Masterarbeit, also im Idealfall eins, was mich motiviert. Und da haben wir uns das quasi mal mitgenommen, mal so nochmal aufzumachen. War jetzt auch gleich quasi mal so ein bisschen Test für diese BIP-6F, sage ich mal. Das ist so die Abkürzung für das Bochumer Inventar. Sechs Faktoren. Und genau, war jetzt auf jeden Fall der Anlass oder so ein bisschen der Einstieg dazu. Letzten Endes ist es dann aber auch irgendwo ein eigenes Interesse gewesen und eine eigene Leidenschaft, die das quasi ein bisschen vorangetrieben hat auch.
Cool. Und wieso hast du da so großes Interesse, da an Teams zu gucken? Ich meine, du hättest ja jetzt auch die Persönlichkeit von einem Bodenturner oder einem Fahrradfahrer untersuchen können.
Ja, da spielt dann auch meine Leidenschaft in den Fußball mit rein, dass ich natürlich sage, okay, ich schaue schon auch sehr auf Bundesliga, Champions League. Also das fesselt mich natürlich auch schon mehr, der Sport, als sage ich mal, andere Sportarten. Das Volleyball hätte ich mir das vielleicht auch noch vorstellen können. Aber es gibt natürlich auch Sportarten, wo ich jetzt weniger bewandert bin auch und mich jetzt auch weniger das gezielt dafür interessiere. Also auch da war quasi so ein bisschen die Leidenschaft und die innere Motivation ein Grund, warum ich gedacht habe, okay, Fußball, das passt. Und es passt auch, weil ich auch ein sehr großer allgemein Ballsportarten-Fan bin und das ist halt meistens immer Teamsport.
Ja, definitiv. Und dann haben wir ja im Vorgespräch, da sind wir ja eigentlich schon richtig gut eingestiegen in das Thema. Habe ich jetzt Spieler oder ein Team, das heterogen aufgestellt ist oder homogen? Und also da habe ich jetzt die letzten Tage auch nochmal drüber nachdenken müssen. Gell? Und es gibt ja einfach auch so Sportarten wie Baseball oder Football, ja, wo du richtige Spezialisten hast. Basketball auch, ne? Da hast du einen Center, der sehr, sehr groß ist. Dann hast du die kleineren Spieler, die zuspielen, die Punkte machen. Und dann wieder Sportarten, wo du ja on point gleich aufgestellt werden muss. Hast du da auch irgendwelche Erkenntnisse rausziehen können?
Ich würde nochmal zurückgehen auf die Spielertypen vielleicht, dass man auch so ein
Ja.
bisschen auch versteht, wie die eigentlich ticken, beziehungsweise wie ihre Phasen überwinden, bis sie zum Profifußballer werden.
Ah, das hast du auch untersucht. Okay.
Genau, also ich hab, so grob kann man das ja mal gliedern in drei Bereiche, die ein Spieler durchlaufen muss. Den
Ja.
Nachwuchsbereich, dann den Übergangsbereich, also sagen wir mal so ab U19. Und
Ja.
im Übergangsbereich, da trainierst du eventuell auch schon mit den Profis mit und kriegst vielleicht auch den ein oder anderen Profi-Einsatz. Und dann natürlich den Profibereich, so als drei Phasen eines Spielers quasi. Und das habe ich jetzt gar nicht gezielt untersucht. Also das hab ich, ist jetzt quasi so aus diesen Ergebnissen heraus entstanden, so eine Hypothese quasi, wo ich halt festgestellt habe, okay, die Individualisten, also die selbstorientierten Spieler, die haben es scheinbar einfacher, in diesen Übergangsbereich zu kommen. Also theoretisch kann es ja schon überall, sage ich mal, ausliegen. Also es werden ja nur die sehr, sehr wenigsten Nachwuchsfußballer, selbst die diesen professionellen Verein reingeschafft haben, Profifußballer. Das heißt, es
Ja.
wird da Jahr für Jahr neu bewertet. Und wenn man Pech hat, ist man raus. Kann es vielleicht woanders nochmal probieren, aber zumindest ist man dann erstmal in dem Verein, wo man vorher war, raus. Und naja, es ist auf jeden Fall auch schon mal ein Erfolg, es vom Nachwuchsbereich in diesen Übergangsbereich zu schaffen. Also es überhaupt erstmal so weit geschafft zu haben, dass man sagen kann, okay, die Tür zum Profibereich, die ist zum Greifen nah. Und
Ja.
da ist es halt interessant, dass diese Individualisten, dadurch, dass sie halt dominanter sind, extrovertierter sind und weniger auf andere auch abhängig sind, also in ihrer Spielweise, dass die halt, sage ich mal, sehr viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und das ist jetzt so eine Annahme von mir, so eine Hypothese, dass die Teamspieler dahingehend im Nachteil sind, ja, weil die sind halt eher introvertierter, beziehungsweise wenn sie auch extrovertiert sind, dann sind sie wahrscheinlich auch mehr auf diese sozialen Interaktionen aus und stellen ihre Bedürfnisse zu diesem Team unter.
Mhm.
Und sie sind auch abhängig von einer gewissen Kooperationsbereitschaft im Team. Und wenn man jetzt so diese zwei Pole hat, dann ist es wahrscheinlicher, dass diese Individualisten so ein bisschen diesen Teamspielern die Schuld stehlen und es eher in diesen Übergangsbereich schaffen. Also es einfacher haben, in diesen Übergangsbereich zu kommen und die Teamspieler schwerer. Also Beispiel wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt in einem Team bin und ich bin ein Teamspieler und ich weiß, wenn ich mit mehreren Leuten kooperieren kann, dann bin ich richtig gut, dann bin ich vielleicht sogar mit einer der besten Spieler im Team. Wenn ich aber, sage ich mal, sehr viele Individualisten in diesem Team habe, die selber alle glänzen wollen und wenig quasi selber auf Kooperation aus sind, dann macht das natürlich, beeinflusst das natürlich meine Leistung. Und ich bin nicht mehr der beste Spieler im Team. Also man muss es halt auch hier wieder kontextbezogen betrachten. Und ja, das war so dieses erste Learning oder diese erste Hypothese. Und interessant ist es dann aber, wenn man dann im Übergangsbereich ist, man möchte in diesen Profibereich kommen, dass es dann wiederum die Teamspieler einfacher haben, die es geschafft haben, in den Übergangsbereich zu kommen, als die selbstorientierten Individualisten. Das hat damit zu tun, weil für viele sich in diesem Übergangsbereich nochmal die gesamte Welt ändert. Ich war vorher vielleicht der Leistungsstärkste im Nachwuchs, war der Beste. Und jetzt bin ich auf einmal im Übergangsbereich, wo alle gut sind, beziehungsweise wo auch die Gegner richtig gut sind. Vielleicht bin ich da aber auch noch der Beste. Aber spätestens, wenn ich mit den Profis trainiere und dafür meine Profi-Einsätze kriege, dann ist alles anders. Dann sehe ich wirklich mal, wie hart das Leben ist quasi als Spieler. Und muss meine Rolle vom, sagen wir mal, vielleicht Führungsspieler, vom dominanten Spieler, der sich nichts sagen lässt, muss meine Rolle ändern. Ich muss mich jetzt unterordnen. Ich bin auf einmal der Grünschnabel. Ich bin nicht mehr der Erfahrenste, nicht mehr der Beste. Ich muss ab sofort quasi einen Gang zurückschalten und ich muss erstmal sehr viel lernen, zuhören und auch auf das hören, was mir andere sagen. Und ich muss mehr Kooperation zeigen.
Ja, alles wieder wie am Anfang, ne? In den ersten Fußballstunden.
Genau. Und das ist wiederum aber eine Phase, die den Teamspielern halt zugutekommt. Weil die halt auch demütiger sind in ihrem Wesen und die da weniger ein Problem haben, quasi sich zu dieser neuen Rolle anzupassen, als diese selbstorientierten Individualisten. Und das waren jetzt so quasi diese zwei Wege, die ich mal da aufgezeigt habe und die ich halt ganz spannend fand. Und jetzt hast du halt quasi dann im Endeffekt dann im Profibereich einen Kader aus, jetzt sagen wir mal mit meiner Schablone, selbstorientierten, aufgabenorientierten, interaktionsorientierten Spielern. Man könnte jetzt auch sagen Individualisten, Teamspieler, Führungsspieler. Und da war das natürlich auch so eine Frage, dann das auf das, auf das, was du hinaus wolltest. Ja, was ist denn jetzt überhaupt gut? Ne? Also brauche ich viele Individualisten, oder brauche ich viele aufgabenorientierte Spieler oder brauche ich viele interaktionsorientierte Spieler? Also brauche ich da irgendwo eine Homogenität in meinem Team? Oder brauche ich von allen ein bisschen was? Also wo man dann so beim heterogenen Ansatz sind. Also ja, vielleicht willst du kurz deine Meinung dazu schildern. Ansonsten kann ich dir auch erstmal sagen, was so die Interviewpartner gesagt haben.
Ja, also meine Meinung ist da auf jeden Fall, das ist natürlich ein super komplexes Thema, aber ich nehme das auch so wahr. Also vor allem auch jetzt nicht nur im Sportbereich, sondern auch im Businessbereich.
Und genau hier an dem Punkt machen wir einen Cut. Es wird den zweiten Teil in ein paar Tagen geben. Am Montag kommt er raus. Freu dich drauf, sag's weiter. Und ja, also für die nächsten Erkenntnisse lohnt es sich auf jeden Fall nochmal reinzuschalten, was uns da Benjamin alles noch mitgebracht hat und wo die Gespräche hingehen. Von dem her, vielen lieben Dank für deine Zeit schon mal hier bei Team Mensch. Und dann geht's am Montag weiter.